Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die Sportshow auf meinsportradio.de heißt jetzt Sportplatz. Meinsportradio.de heißt jetzt meinsportpodcast. Ihr habt es vielleicht schon eben im Intro gehört. Wir haben einen neuen Namen, wir haben eine neue Plattform. Ansonsten ändert sich aber nicht viel. Auf der neuen Plattform meinsportpodcast.de habt ihr jetzt die Möglichkeit, sehr einfach die Sportarten zu finden und die Podcasts zu finden, die ihr hören wollt. Und ansonsten könnt ihr das sehr gut per Facebook, Twitter oder E-Mail dann auch mit den Freunden und Verwandten und Bekannten teilen. Schaut mal vorbei, gebt uns Feedback. Wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Wir gehen aber jetzt zum Sportlichen über. Wir haben in der letzten Nacht einige NBA-Spiele gehabt, über die wir sprechen müssen. Vor allen Dingen Vintage Derrick Rose, über den müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit dem Kollegen von den GoToGuys.de, mit Jonathan Walker. Hallo Jonathan.
Hallo Andreas.
Wir haben insgesamt 7 Spiele letzte Nacht gehabt und wo ich es gerade eben schon anmoderiert habe, lass uns gleich als erstes über die Nacht des Derrick Rose sprechen. Derrick Rose, der in den letzten Jahren so viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, der erst bei den Bulls ganz groß rausgekommen war, aber in den letzten Jahren ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden hat, macht für die Minnesota Timberwolves beim 128-125 Sieg 50 Punkte. Vintage Derrick Rose gestern.
Ja, genau. Vintage Derrick Rose ist ja schon seit längerem so ein Ding auf Twitter gewesen, was auch so ein bisschen belächelt wurde. Jedes Mal, wenn Rose irgendwie zum Korb gezogen ist und jemand ein Video davon gepostet hat, stand da immer direkt Vintage Derrick Rose dran, wo es eigentlich nichts Besonderes war. Heute Nacht war es tatsächlich was Besonderes, denn 50 Punkte ist jetzt nicht nur Vintage, sondern auch ein Career High für ihn jetzt tatsächlich gewesen. Das davor war 44 Punkte. Das hat er schon ein paar Minuten vor Schluss erreicht gehabt. Dass er überhaupt so viel gespielt hat, war ja auch der Situation um Jimmy Butler geschuldet nach wie vor. Jetzt hat er mal wieder nicht gespielt, nachdem er wieder einige Spiele gespielt hatte. In der Preseason war ja auch schon Derrick Rose für Butler auf der 2 gestartet. So auch heute, nachdem Butler offiziell geschont wurde. Was dahinter steckt, weiß jetzt auch niemand so genau. Der will ja nach wie vor weg. Und wenn er spielt, ist das alles auch ein bisschen komisch. Dann bekommt Towns keine Touches. Und ja, manchmal gewinnen die Wolves, manchmal aber auch nicht. Ja, die Wolves hatten auch witzigerweise ihr Throwback-Jersey an, das sie bis 2008 getragen haben, mit diesen Tannen um den Kragen herum. Und Rose dann halt passenderweise auch mit einer Throwback-Performance, der ja witzigerweise auch 2008 gedraftet wurde. Also genau in dem Jahr, bis zu dieses Jersey von den Wolves getragen wurde. Ja, er hat 19 Punkte im dritten Viertel gemacht, war dann spätestens dann voll auf Adrenalin, also hat alles, was er Richtung Korb gefeuert hat, ist reingegangen. Er hat 4 Dreier getroffen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. 4 von 7. Wann er das letzte Mal 4 Dreier getroffen hat, und das war tatsächlich im Januar 2015, also jetzt bald 4 Jahre her. Du hattest ja gerade schon gesagt, er war ein paar Jahre in der Versenkung verschwunden, hat ja dann teilweise auch kaum noch Dreier genommen. In dem Spiel hier jetzt war das aber kein Problem mehr. Aber er ist hauptsächlich zum Korb gegangen. Und das ist vor allem beeindruckend, weil die Jazz ja jetzt keine schlechte Defense sind. Also ganz im Gegenteil, eine der besten der Liga eigentlich. Haben eigentlich gute Guard-Defender, haben die auch gegen ihn gestellt. Teilweise Rubio, Exum durfte sich mal versuchen. Und an denen ist er dann oft vorbeigekommen und konnte dann am Ring auch oft gegen Gobert abschließen, der ja auch mit zu den Besten gehört, die da den Ring beschützen in der Liga. Ja, also er war wirklich nicht zu stoppen von der Defense der Jazz in diesem Spiel. Ja, es war ein knappes Spiel am Ende. Also sie haben auch wirklich jeden Punkt von Derrick Rose gebraucht. Er hat die letzten paar Punkte der Wolves auch gemacht, abgesehen von einem Freiwurf von Karl-Anthony Towns, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, der auch am Ende mal noch gefoult wurde. Ja, die Jazz hatten trotzdem am Ende noch die Chance, das Spiel auszugleichen, war mit 3 hinten im letzten Angriff. Dann hat erst Crowder einen offenen Dreier daneben geballert. Die Jazz haben einen Offensivrebound bekommen zur rechten Ecke zu Joe Ingles gepasst. Der hat auch einen Dreier daneben gehauen, nochmal einen Offensivrebound bekommen, in die linke Ecke zu Exum gepasst, der dann den Notdreier noch genommen hat, wurde dabei aber geblockt und natürlich von wem? Von Derrick Rose. der dann so alle spätestens dann den Sieg eben gesichert hat. Ja, und dann mit der Sirene war das dann auch ein sehr, sehr emotionaler Moment für Rose mit seinem Career High hier. Die Mitspieler haben ihn alle umarmt. Das, er hat ein, zwei Minuten gebraucht, um sich zu sammeln, bis er dann sein Postgame-Interview da auch geben konnte. Im Locker-Room wurde dann auch gefeiert von seinen Teammates, als hätten sie die Championship gewonnen. Also wurde dann da von diversen Getränken auch überschüttet und so weiter. Also, dass Rose jetzt die 50 raushaut, damit haben, glaube ich, die allerwenigsten gerechnet. Und ja, die Saison der Wolves geht im Prinzip so komisch weiter, wie sie begonnen hat, aber das war schon sehr beeindruckend von Rose hier.
Und Derrick Rose wurde auch von Mitspielern bzw. Konkurrenten aus der ganzen Liga beglückwünscht zu diesem Spiel, zu diesen 50 Punkten, die er gegen die Utah Jazz gemacht hat. Das war nicht die einzige gute Leistung, die wir in der letzten Nacht gesehen haben. Die Detroit Pistons haben zum zweiten Mal hintereinander eine ja quasi Heartbreaking-Niederlage gehabt, nachdem sie gegen die Boston Celtics 105 zu 108 verloren haben. Haben sie letzte Nacht bei den Brooklyn Nets mit 119 zu 120 verloren. Und das trotz eines Monster-Double-Double von Andrew Drummond, der 24 Punkte und 23 Rebounds auflegte. Dazu gab es noch 25 Punkte von Blake Griffin, der vielleicht etwas zu viele Würfe brauchte, um diese 25 Punkte zu machen. 8 von 18 Würfen hat er nur getroffen. 21 Punkte gab es noch von Reggie Jackson, der hat noch schlechter getroffen. 8 von 23 aus dem Feld. Die Brooklyn Nets ihrerseits konnten mit 6 Spielern zweistellig punkten und vor allen Dingen von der Bank Spencer Dinwiddie mit 25 Punkten. 8 von 15 aus dem Feld gab es für ihn. Das war eine richtig starke Leistung. Dazu 23 Punkte von Joe Harris, 19 Punkte von Caris LeVert und 14 Punkte von Jared Allen. Die Brooklyn Nets haben einen ordentlichen Saisonstart hingelegt gegen die Detroit Pistons, die jetzt, wie gesagt, zum zweiten Mal hintereinander eine ganz, ganz knappe Niederlage hinnehmen mussten. Die New York Knicks ihrerseits haben zu Hause gegen die Indiana Pacers mit 101 zu 107 verloren und das trotz Tim Hardaway Jr., der 37 Punkte auflegte, aber er bekam kaum Unterstützung von seinen Mitspielern. Mitchell Robinson zum Beispiel, der Center, 0 Punkte. Noah Vonleh, 14 Punkte, 10 Rebounds zwar, aber auch das war zu wenig. Dazu gab es dann noch 13 Punkte von Damien Dotson und 14 Punkte von der Bank von Alonzo Trier. Bei den Indiana Pacers ihrerseits konnte Domantas Sabonis dann sehr herausstechen. 30 Punkte für den Balten. Dazu gab es 13 Punkte, 10 Rebounds von Thaddeus Young und 24 Punkte von Victor Oladipo. 4 Spieler haben wir noch. Ein Spiel war das, der Los Angeles Lakers gegen die Dallas Mavericks. 114 zu 113 heißt es am Ende für die Lakers. Eine ganz enge Kiste. Hinterher haben sich alle darüber ja echauffiert, dass die Dallas Mavericks das nicht gewinnen konnten. Woran lag es, dass die Dallas Mavericks den knappen Auswärtssieg nicht davontragen konnten?
Ja, sie mussten sich ja in dieses Spiel erstmal wieder zurückkämpfen. Sie lagen eigentlich über weite Strecken immer so mit 10, 15 Punkten hinten. Die Lakers haben direkt im ersten Viertel mit einem 8-0-Run begonnen und am Ende des ersten halt auch mit 18 schon geführt. Ja, im zweiten Viertel dann haben sie teilweise aber auch zu wild gespielt. Lance Stephenson kann mich nicht daran erinnern, der hat zwei ganz wilde Aktionen drin gehabt, wie man es halt von ihm auch gewohnt ist. Die eine hat zum Erfolg geführt, die andere war halt so ein Behind-the-Back-Pass im Fastbreak auf LeBron, wo LeBron aber dann keine Chance hat, ihn zu fangen zum Beispiel. Ja, dann kam ein Run von den Mavs, da hat Maxi Kleber auch sehr gut ausgesehen, der hatte 3 Blocks, glaube ich, im zweiten Viertel, hat er einiges weggeblockt, wie man es ja für die Saison auch schon von ihm gewohnt ist. Der ist da ziemlich stark von der Bank bisher. Ja, die Mavs haben dann 8 von 8 Field Goals getroffen im zweiten Viertel, waren dann auf einmal auf 4 dran. Ja, dann hat McGee eine Blockparty seinerseits geschmissen im zweiten Viertel auch, hat zweimal Harrison Barnes beim Dunk geblockt in aufeinanderfolgenden Possessions. Einmal hat er allerdings seine Hand durch den Ring gestreckt dabei, was die Refs nicht gesehen hatten. Ich allerdings auch nicht bei der Live-Übertragung, erst in der Slow-Mo dann im Nachhinein auf Twitter. Das war sehr, sehr komisch. Ja, insgesamt gab es einfach sehr viele Turnovers in dem Spiel. Schon zur Halbzeit hatte Dallas 9, LA auch, Dallas 11, sorry, und LA auch schon 9, also 20 Turnover insgesamt schon zur Halbzeit. Das war einfach ein ziemlich wildes Spiel, es ging viel hin und her, aber es war teilweise halt auch nicht so gute Offensivbasketball, muss man wirklich sagen. Nach 3 Viertel hatte Dallas dann 19 Turnovers, LeBron hat im dritten Viertel 15 Punkte aufgelegt, dann sind die Lakers wieder ein bisschen weggezogen. Das lag auch daran, dass Doncic sehr schlecht ins Spiel gestartet ist. Der hatte über weite Strecken 0 Punkte oder kein Field Goal auf jeden Fall. Ist, glaube ich, 0 von 6 ins Spiel gestartet. Hat dann gegen Ende noch angefangen, so ein bisschen zu übernehmen, wie man das ja bisher in der Saison auch schon von ihm gewohnt war. Macht ja 20 Punkte pro Spiel eigentlich. Ja, hat dann 3 Dreier getroffen ist auch gegen McGee noch zum Korb gezogen, hat dann allerdings nur einen von beiden Freiwürfen getroffen. Da hat er dann Schwierigkeiten gehabt, nachdem er heiß von Downtown war. Ja, und so war man dann auf 5 dran mit einer Minute noch. Und die Lakers haben dann wirklich mal wieder richtig gejoggt. Sie haben ja schon einige knappe Spiele verloren in dieser Saison. Und so konnten sich da die Mavs wahrscheinlich auch Hoffnungen machen, dass es jetzt wieder der Fall ist. Sie haben ein paar Mal Freiwürfe gezogen, aber sowohl Ingram als auch Kuzma haben jeweils nur einen von zwei Freiwürfen getroffen. Jordan seinerseits 2 von 2 Freiwürfen. Der hat seine Freiwurfquote in dieser Saison ja extrem nach oben steigern können. Trifft irgendwie irgendwas im 80%-Bereich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, Ingram hat dann einen Schrittfehler gemacht. Also es ging weiter mit dem Gechorke auf Seiten der Lakers. Barnes hat einen Dreier getroffen aus der Ecke zum 111-112. Also es war dann wirklich noch sehr, sehr knapp. Kuzma, wie gesagt, auch nur 1 von 2 Freiwürfen, noch mit 20 Sekunden. Dann hat Doncic einen unglaublich schweren Wurf von der linken Baseline getroffen, so ein Floater, während er quasi Richtung aus gedriftet ist, noch so halb hinterm Backboard zum Ausgleich. 113-113. Ja, letzter Angriff der Lakers. LeBron setzt zum Drive an. Was macht Wes Matthews? Er fault ihn. Und die Lakers waren im Bonus, dadurch durfte LeBron dann natürlich direkt an die Linie, was natürlich nicht optimal war, weil wenn die Mavs einfach verteidigt hätten, ohne zu foulen, dann weiß man nicht, ob die Lakers überhaupt getroffen hatten in der Verfassung, in der sie waren. LeBron allerdings verwirft wieder den ersten Freiwurf, haben wir ja neulich schon erlebt, und macht dann aber den zweiten unter sehr, sehr großem Druck natürlich, weil wenn er den auch wieder verworfen hätte, dann wären natürlich die Stimmen direkt wieder laut geworden, dass er das Spiel hier nicht closen kann, weil das ja neulich schon mal passiert ist. Mhm. Ja, dann waren sie mit 114-113 vorne. Die Mavs hatten kein Timeout mehr, noch 2 Sekunden. Barea konnte nur noch einen Notwurf loswerden. Über 2 Defender, der allerdings keine Chance hatte, reinzugehen. Und so haben die Mavs dann leider ihr 5. Spiel in Folge verloren. Positiv für Doncic war, dass er am Ende immer noch LeBrons Jersey bekommen hat.
Ja, und Luka Doncic wird dann in der nächsten Zeit auch noch viele Möglichkeiten haben, dann Jerseys zu tauschen. Aber die Dallas Mavericks verlieren bei den Los Angeles Lakers. Die Denver Nuggets haben bei den Chicago Bulls ganz knapp gewonnen mit 108-107 und wurden angeführt von Nikola Jokic, der ganz knapp an einem Triple-Double vorbeigeschrammt ist. 22 Punkte, 12 Rebounds, 9 Assists, 1 Assist hat ihm gefehlt zu einem Triple-Double. 16 Punkte gab es von Gary Harris als Unterstützung, 13 Punkte von der Bank von Mason Plumlee und 19 Punkte von Paul Millsap für die Denver Nuggets, die diesen knappen Sieg bei den Bulls dann rausholen konnten. 28 Punkte bei den Bulls gab es von Zach LaVine, 25 von Wendell Carter Jr. und 15 von Justin Holiday. Die Denver Nuggets weiterhin mit einem ordentlichen Saisonstart. 2 Spieler haben wir noch. Die Golden State Warriors haben mal wieder eine Highscoring-Affäre gegen die New Orleans Pelicans gehabt. 131-121 haben sie am Ende gewonnen. Stephen Curry, der in den letzten Tagen dann lieber Klay Thompson mal den Vortritt mehr den Schlagzeilen gelassen hat, hatte die Schlagzeilen dieses Mal wieder für sich verbucht. 12 von 20 aus dem Feld, 7 Dreier hat er getroffen, 37 Punkte am Ende für Stephen Curry, 24 Punkte von Kevin Durant, 16 Punkte, 14 Rebounds von Draymond Green. Klay Thompson eher mit 18 Punkten, eher etwas unauffällig. Bei den New Orleans Pelicans konnten 2 Spieler oder 3 Spieler sich herausstellen. Jrue Holiday mit 28 Punkten, Nikola Mirotic mit 26 Punkten und 12 Rebounds und Anthony Davis mit 17 Punkten, 12 Rebounds und 7 Assists, auch eher knapp am Triple-Double vorbei. Ein Spiel haben wir noch und das ist das der Phoenix Suns gegen die San Antonio Spurs. Die Phoenix Suns hatten im ersten Spiel das erste Spiel noch gewonnen, hatten gedacht, Mensch, vielleicht können wir dieses Jahr konkurrenzfähig sein. Seitdem setzt es Klatsche um Klatsche und dieses Mal waren es die San Antonio Spurs, die mit 30 gewonnen haben. 120-90 hieß es am Ende für die Popovic Spurs.
Ja, viel Hoffnung konnte man ja nicht haben, dass hier irgendwas zu holen ist für die Suns. Ohne Devin Booker, also Isaiah Cannon, fällt ja auch nach wie vor aus, quasi der Starting Point Guard bei den Suns. Und dann ist einfach nicht so viel in der Offense. Positiv war vielleicht noch, dass TJ Warren jetzt endlich starte ist, hat der Ryan Anderson abgelöst, nachdem Warren ja sehr gut in die Saison gestartet ist und Anderson leider überhaupt nicht. Auch die anderen jungen Spieler der Suns, die 3 Rookies, Merton, Okobo und Bridges, haben endlich Minuten bekommen. Aber das war es dann, wie gesagt, auch schon an positiven Notizen hier für die Phoenix Suns. Sie waren bis Mitte des ersten Viertels noch dran an den Spurs. Dann haben die einen Gang nach oben geschalten nach einem Timeout. Die Suns hatten offensiv dann da einfach nicht mehr viel zu melden. Und defensiv haben sie da eben auch nichts entgegenzusetzen. Vor allem nicht gegen DeRozan und Aldridge. Da haben sie einfach auch niemanden, der die One-on-One einigermaßen verteidigen kann. Und die Team-Defense ist halt bei den Suns jetzt auch nicht so toll. DeRozan und Aldridge haben 24 und 25 Punkte gemacht jeweils. Also DeRozan mit 25 hat dafür nur 12 Würfe gebraucht, 10 von 12 aus dem Feld. Aldridge nicht viel schlechter, 10 von 13 aus dem Feld, haben jeweils alle ihre Freiwürfe getroffen. Also extrem effizient hier die beiden Topscorer von den Spurs. Bei den Suns konnte Warren halt 21 Punkte machen bei seinem ersten Saisonstart. Bridges, der Rookie, noch mit 16 bei 6 von 9 aus dem Feld. Das ist auch ganz ordentlich. Aber ansonsten kam da nicht so viel. Ayton war mit der Spurs-Defense, die diese Saison zwar noch nicht auf dem gewohnt hohen Niveau ist, aber sich schon dann ziemlich auf ihn konzentriert hat, jetzt auch relativ überfordert. Hatte auch nicht so ganz den Touch heute Nacht. Nur 13 Punkte aus 13 Würfen, 6 von 13 hat er getroffen, 8 Rebounds, kein Assist, was ist man von ihm ja mittlerweile eigentlich auch schon fast nicht mehr gewohnt, dafür 3 Turnovers. Also war nicht so ganz seine Nacht, aber ich denke, die anderen Spiele von ihm waren bisher offensiv zumindest zu überzeugen, dass man ihm das jetzt hier auch mal verzeihen kann. Aber ja, am Ende hat mit 120 zu 90 untergegangen, was vielleicht gar nicht ganz so schlimm ist, wie man vielleicht hier befürchtet hat. Aber im nächsten Spiel gegen die Raptors gibt es dann mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit die 7. Niederlage in Folge und vielleicht eine noch schlimmere Klatsche sogar.
Wir werden es sehen. Meinsportradio.de heißt jetzt mein Sportpodcast. Die Sportshow heißt jetzt Sportplatz. Ansonsten an der Expertise ändert sich nichts. Das war Jonathan Walker von den GoToGuys.de mit seiner Expertise zu den NBA-Spielen der letzten Nacht. Danke, Jonathan.
Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de